Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Das ist Musik von Niki and the Dorf, Empires der Titel. Sie hören das bei den Profis, dem RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin am Samstagvormittag. Willkommen. Schön, dass Sie alle dabei sind heute. Ich meine, bei dem Wetter, Sie können ja schon längst unterwegs sein. Ach, sind Sie wahrscheinlich sogar, aber haben Ihr Radio mitgenommen. Das ist richtig so. Denn wir haben volles Programm heute, ein sehr, sehr gutes Programm, was Sie erheblich schlauer machen wird. Am Ende dieser Sendung zum Beispiel reden wir über eine App, die man sich verschreiben lassen kann, mit der Ärzte erste Anzeichen von Alzheimer erkennen können, ob diese App besser funktioniert als der Arzt ohne App. Genau das werden wir erfragen am Ende der Profis. Bis dahin tolle Themen, zum Beispiel wie Schüler Ungleichheit wahrnehmen, wird jetzt untersucht an der Uni in Konstanz. Da geht es halt um die Frage, nicht nur werden Schüler ungleich behandelt, sondern auch welche Schüler nehmen ganz deutlich Ungleichheit wahr. Und dann, wie kann man abgleichen, ob das stimmt oder nicht. Wir reden über die Medizin von morgen, über Mini-Roboter, die in den Körper eingeschleust werden, um dort Aufgaben zu erfüllen, zum Beispiel Medikamente genau an die richtige Stelle zu bringen oder kleine chirurgische Aufgaben. Wie geht das? Wie verfolgt man die? Und gleich in einer halben Stunde reden wir über die große Frage. Sie haben sich das bestimmt schon oft gefragt. Welche Uhrzeit herrscht eigentlich auf dem Mond? Ja, wenn die Uhren nach dem Mond gehen, was bedeutet das? Denn noch gibt es keine offizielle Mondzeit. Die wird jetzt aber entwickelt von der NASA und alles darüber erfahren Sie in einer halben Stunde. Bis dahin das Scannerspiel. Beim Scannerspiel zu gewinnen gibt's heute ein Buch mit dem Titel Dark Rome, das geheime Leben der Römer. Michael Sommer hat's geschrieben, im Verlag C.A. Beck erschienen. Ein Taschenbuch, das im Buchhandel 16 Euro kostet. Und da geht's genau darum, wie war das alte Rom wirklich? Wenn Sie das haben wollen, sollten Sie sich bewerben beim Scannerspiel, wo wir Ihnen Fragen aus der Welt der Wissenschaft vorlegen. Und Sie müssen rausfinden, haben wir uns das nur ausgedacht oder ist das wirklich echt? Und nach der dritten Frage bereits gibt's das Buch. Aber jetzt erstmal die Bewerbung unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Neue Musik aus Montreal in Kanada von den Braids. Haha. Evolution, so heißt dieser Titel. Sie hören das bei den Profis auf Radio 1. Guten Morgen, Viktor.
Das gibt's nicht.
Doch,
ich bin dran.
Ja, so sieht's nämlich aus. Ne? Ja, wieso war das so unwahrscheinlich?
Ich rechne bei sowas eigentlich mit einem großen Run. Und da ich das hier nur über Internet höre und immer mit so einer, ich schätze mal, 30 bis 60 Sekunden Zeitverzug, dachte ich, habe ich wahrscheinlich zu spät gewählt.
Boah, alles und gut gegangen.
Ja, lustig.
Von wo bleiben wir beim Du, Viktor?
Ach so, ja, gern.
Im Tagesspiegel oder so, eine große Debatte darüber gelesen, dass man in Berlin ja angeblich viel zu schnell duzen würde. Ne? Und da gab es dann halt die einen, die sagten, duzen ist mega respektlos, ja, ich will das nicht, ich möchte nicht, dass ich in der Boutique von einer 22-jährigen Hosenverkäuferin geduzt werde. Ich sag, warum denn eigentlich nicht? Wo ist denn das Problem? Wie sieht's bei dir aus, Viktor?
Ja, also ich sehe das eigentlich entspannt. Ich meine, ich lebe nicht in Berlin, ich bin in Freiburg.
Was?
Keinen großen Unterschied. Ja, deswegen kann ich euch nicht über UKW hören. Mhm. Deswegen mit der Zeitverzögerung.
In
mit der
Freiburg?
Mhm.
Gibt es da denn keinen anderen Radius? Also nicht, dass ich uns schlecht machen möchte, aber...
Nee, also vielmehr, natürlich gibt es da welche, aber euch habe ich mitgenommen, seit ich aus Berlin weggezogen bin. Mhm. Weil die ganzen Sender, die ich hier kriege, die ertrage ich nicht. Die sind dann so... Die gute Laune-Päpste am Morgen, die sind ganz schlimm. Und dagegen ist der schöne Morgen oder hier deine Sendung, das ist einfach ein Genuss.
Ja, wir haben auch gerne mal schlechte Laune. Viktor, ein wichtiges Thema natürlich das Wetter. Heute ist der erste Sommertag des Jahres. Wie warm soll es werden in Freiburg?
Ich glaube 29.
Und wirst du das umsetzen mit irgendwas draußen?
Zwangsläufig. Also sicher irgendwie. Ich weiß noch nicht wie, weil wir sind hier so eine Schauspieler- und Theaterfamilie. Aha. Haben wir alle meine drei Kinder sind in Tanzproben für ein Theaterstück.
Mhm.
Ich habe eine Ensembleversammlung am Theater, meine Frau hat Proben.
Oh.
Wir müssen gucken, wann wir freikommen und vielleicht uns mal an den Fluss hier setzen. Die Dreisamen, die sehr idyllisch.
Die Stadt heißt ja nicht umsonst Freiburg. So, also geht gleich los. Denkt dran, manche dieser Fragen könnten wir uns ausgedacht oder verfälscht haben. Und erst nach der dritten gibt es das Buch. Hier kommt Frage Nummer 1.
Der Labrador stammt von Braunbären ab. Es klingt wie ein schlechter Scherz, aber Forschende der University of Cambridge haben jetzt bei Genanalysen herausgefunden, dass die Hunderasse Labrador Retriever vom Braunbären abstammt. Für diese Analysen wurden sowohl Proben von Labradoren als auch von Braunbären untersucht. Das Ergebnis? Labradore stammen vom Braunbären ab. Deswegen sind die Hunde häufiger auch etwas dicker. Diese Veranlagung ist ein Überbleibsel der Winterruhe, die die Bären abhalten. Ihre angefressene Fettschicht macht es ihnen möglich, die lebenswichtigen Funktionen aufrechtzuerhalten. Für Labradore hat diese Veranlagung allerdings keinen Nutzen mehr.
Oh Mann. Der Labrador stammt vom Braunbären ab.
Geht ja schon gut los. Ja, also wie immer, irgendwie kann man sich's vorstellen. Andererseits soll doch der Hund vom Wolf abstammen. Und dass jetzt der eine vom Braunbären abstammt, aber trotzdem auch ein Hund ist. Oder stammt der vom Wolf ab? Nee, die sind beide, nee, die sind miteinander verwandt, aber heidanei. Also das mit dem Fett und so weiter, das kann man sich ja alles vorstellen. So.
Boah, aber wir wollen nur wissen, stimmt die Abstammung?
Stimmt die Abstammung?
Also stammt der Labrador wirklich vom Braunbären ab?
Stammt er nicht.
Stammt er nicht?
Nee.
Och, Viktor, du hast recht. Kannst du wieder hinlegen, Max, das sende ich jetzt mal an den Labrador, den ich kenne. Tatsächlich natürlich nicht. Die Labradore haben einen Gendefekt, weshalb sie häufiger zu Fettleibigkeit tendieren. Die kann dann gesundheitliche Probleme verursachen, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder Diabetes mellitus. Dieser Gendefekt beeinflusst auch ihr Sättigungsgefühl. Labradore haben schneller wieder Hunger als andere Hunde und verbrennen im Ruhezustand rund 25% weniger Energie als andere, sind also mit einem zweifachen Risiko für Übergewicht belastet. Aber natürlich hast du recht, alle Hunde stammen vom Wolf ab. Hier kommt Frage Nummer 2.
Eine Handprothese mit Temperaturgefühl. Bisher konnten Prothesen nur die mechanische Funktion der verlorenen Gliedmaßen ersetzen. Forschende aus der Schweiz und Italien ist nun ein Durchbruch gelungen. Eine Handprothese, die Wärme wahrnehmen und spüren lassen kann. Mithilfe eines Sensors wird die Temperatur an der Prothese gemessen. Der leitet wiederum die Signale in Echtzeit an die passende Stelle des Stumpfes weiter, damit dort der Reiz stimuliert wird.
Mhm. Ja, also das stelle ich mir jetzt technisch nicht so sonderlich schwer vor, an die Stelle des Stumpfes. Ja, ich meine, ich weiß nicht, wozu es gut sein soll.
Boah, das wirst du wissen, wenn die Prothese das erste Mal auf einer heißen Herdplatte liegt, ne?
Stimmt. Doch, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Und auch da hast du recht. Ja, bisher wurde zwar diese Prothese nur an einer einzigen Person ausgetestet, von daher ist das noch nicht wirklich ein großes wissenschaftliches Ergebnis, aber die Technologie ist ein wichtiger Schritt, damit künftig mal Menschen, die auf eine Prothese angewiesen sind, ein größeres Zugehörigkeitsgefühl entwickeln gegenüber der Prothese. Nur stell dir mal vor, dir schüttelt jemand mit der Prothese die Hand und sagt dann, du hast aber kalte Hände, das ist doch mal was anderes. Ne? Frage Nummer 3, danach gibt's das Buch. Toi, toi, toi.
Katzen fressen weniger aus tiefen Futternäpfen. Eigentlich sollte es doch egal sein, wie das Futter angerichtet wird. Ob tiefer oder flacher Napf. Hauptsache Futter. Tatsächlich aber nicht. Katzen fressen viel mehr, wenn sich die Nahrung in einem flachen Napf befindet. Das liegt laut Forschenden aus den USA an den Schnurrhaaren. Die sind sehr empfindlich und reagieren sensibel auf Berührungen. Wenn die Schnurrhaare also an den Rand des Napfes kommen, ist das für die Katze ziemlich unangenehm. Schnurrhaarstress wird das Ganze genannt. Deswegen fressen Katzen weniger Futter aus tiefen Näpfen.
Wo ist das bei welcher Sendung würde man jetzt den 50-50-Joker ziehen? Ist das bei Günther Jauch?
Ja, exakt.
Ne?
Nee, das ist doch. Ich meine, Katzen haben in der Tat so flache, eher so Tellerchen kriegen die immer.
Habt ihr Katzen zu Hause?
Wir haben Katzen zu Hause. Mhm. Und auch sonst kriegen die alles immer so auf Untertassen, Tellerchen so. Mhm. Ob die jetzt deswegen mehr essen, das, ja, aber ich kann mir das mit den Schnurrhaaren kann ich mir schon vorstellen. Also ich würde sagen, Ich würde sagen, das stimmt.
Und damit haben wir dich reingelegt. Es war so schön mit uns. Ne? Aber da hat die Redaktion eine kleine Gemeinheit eingebaut. Nein, die Forscher haben tatsächlich diesen Test gemacht, aber sie konnten danach zeigen, dass Katzen, die aus einem schnurhaarfreundlichen Napf gefüttert werden, nicht mehr Zeit am Napf verbringen und auch nicht mehr fressen, als wenn sie das Futter aus einem ganz normalen Napf bekommen. Also das Phänomen des Schnurhaarstresses, das es gibt, hat keine Auswirkung auf das Fressverhalten von Hauskatzen. Viktor, war trotzdem schön mit uns. Du hast eine tolle Zeit hier im Radio gehabt.
Das fand ich auch. Ne? Danke euch.
Und an deine schauspielernde Familie, schöne Grüße. Macht euch einen schönen Tag. Ne?
Ihr euch auch.
Jo. Tschüss, tschüss.
Ja, tschüss.
So, dann haben wir hier einen Matthias. Guten Morgen. Und zwar ein Matthias, hier steht aus Berlin.
Ja, richtig.
Hallo, Matthias. Berlin ist ja groß.
Ja,
aus wo?
Aus Mahlsdorf.
Aus Mahlsdorf. Du hast gewonnen, Matthias. Das ist leider die fiese Regel hier, wenn einer die dritte Frage verpatzt, ist dann gleich der nächste dran. Tolles Buch, Dark Rome, das geheime Leben der Römer von Michael Sommer. Ne, ja. Für alle, die nicht genug kriegen können von römischer Dekadenz, da geht es nämlich wirklich um Mordanschläge, obskure Kulte, mysteriöse Staatsaffären, skrupellose Politiker, Prostituierte und so weiter. Ja, erschienen bei C.H. Beck. Aber ich versuche dir das jetzt noch wieder abzuluxen.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ne, du kannst jetzt aufhören, schick mal dir das Buch. Du kannst aber auch noch nach einer Frage verlangen. Wenn du die richtig beantwortest, hast du beides, Buch und Abo. Falsch, beides weg.
Ja gut, dann würde ich sagen, der Sinn der Sendung ist ja, da machen wir die Frage noch.
Schön, hier kommt sie.
Ja.
Menschen mit psychischen Erkrankungen haben meistens einen längeren Ringfinger. Zeig mir deine Hand und ich verrate dir etwas über deine Persönlichkeit. Mit dem sogenannten 2D-4D-Verhältnis konnten Forschende aus dem Iran und der Schweiz einen Zusammenhang zwischen der Länge des Ringfingers und psychischen Erkrankungen feststellen. Genauer gesagt ist hierbei der Ringfinger länger als der Zeigefinger. Laut den Forschenden können so durch das reine Betrachten der Fingerlängen bestimmte Persönlichkeitsmerkmale und Anfälligkeiten vorhergesagt werden.
Mhm.
Ja, hört sich komisch an, würde man im ersten Moment denken, es stimmt nicht, zumal mein Ringfinger auch länger ist. Aber ich glaube, das tatsächlich gelesen zu haben und denke, es stimmt.
Ja, und in diesem Fall hast du recht. Aber wir müssen eins natürlich ganz klarstellen. Das heißt nicht, dass alle Leute mit einem längeren Ringfinger auch zu psychischen Erkrankungen neigen. So ist es nicht. Aber es gibt einen Zusammenhang, also eine Korrelation. Das ist kein Kausalzusammenhang, sondern eine Korrelation. Und die muss natürlich stärker untersucht werden, wie das denn sein kann, warum, wo sind die Zusammenhänge und so weiter.
Ja.
Ne, dann sage ich mal, Matthias, herzlichen Glückwunsch. Gruß nach Mahlsdorf. Wohnst du da schön mit ein bisschen Grün ums Häuschen?
Ja, genau. Mit ein bisschen Grün ums Häuschen, schön ruhig. Habe auch gerade schon die Terrasse abgekerschert.
Ja, sehr gut. Ich habe meinen zu Hause gerade ausgepackt. Ne? Das ist ja ein bisschen Krach für die Nachbarn, nicht so angenehm. Ne?
Genau.
Mhm. Ne? Dann sage ich danke fürs Mitspielen, euch ein schönes Wochenende. Und du weißt, eines ganz wichtig, jetzt nicht auflegen.
Hm? Jawohl, alles klar.
Matthias, danke, mach's gut. Ciao, ciao.
Danke, tschüss.
Die Zeitumstellung, die haben Sie und ich ganz gut gewuppt, glaube ich. Also ist ja ganz schön auch. Ohne Zeit wäre es auch langweilig, hat schon der große Berliner Philosoph DJ Kotze gesagt, der sich dann auf dem Mond vermutlich zu Tode langweilen würde, denn noch gibt es keine eigene Mondzeit. Man weiß auf dem Mond, wie spät es gerade in New York ist oder in Berlin. Aber man hat keine Ahnung, wie spät es gerade ist, sagen wir mal, in Tranquility Base. Das ist der Ort der ersten Mondlandung. Warum das so ist und wie die NASA das jetzt ändern möchte, das verrät uns der Luft- und Raumfahrtingenieur Oliver Schmidt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR. Herr Schmidt, guten Morgen.
Guten Morgen.
Warum gibt's denn noch keine Mondzeit?
Naja, das da ist ja niemand oder sind nur ein paar Maschinen und ein paar Roboter oder Sonden gewesen und es war schlicht und einfach keine Notwendigkeit. Ja.
Mhm.
Das ändert sich jetzt aber, nachdem eben das Artemis-Programm ausgerufen wurde. Also man will zurück zum Mond, um nicht um dort wieder wegzugehen, sondern um langfristig dort zu bleiben, Fuß zu fassen, zu forschen. vielleicht auch kleine Basis mal aufzubauen, um von dort aus dann weiter ins All zu fliegen, zum Beispiel zum Mars eines Tages.
Aber warum braucht der Mond dafür eine eigene Zeit? Man könnte doch auch die Erdzeit nehmen.
Naja, die wird jetzt auch genommen im Endeffekt, oder der Standard, der geschaffen werden soll, der wird sich daran anlehnen, an die Greenwich-Zeit. Aber klar, wenn da nicht viel los ist, warum sollte ich mir die Mühe machen? Ich kann ja dann die Zeit nehmen oder die Zeitzone nehmen oder mich daran orientieren, was ich habe, also Greenwich Time zum Beispiel. Mhm. So, wenn man sich jetzt da vorstellt, dass wir größere Infrastruktur kriegen, dass da viele Beteiligte fliegen zum Mond, Services anbieten, das soll ja auch offen sein für kommerzielle Anbieter, dann und überall läuft Betrieb, also Kontrollbetrieb, Kontrollzentren, dann muss ich ja eine Art Standard haben und ich muss irgendwie ein geartetes Zeitsignal haben, an dem sich alle orientieren. Das ist eigentlich der Hintergrund.
Greenwich Time hieße dann, dass es auf dem Mond immer genauso spät wäre wie in London, richtig?
Zum Beispiel, ja, genau. Mhm. Genau.
Stimmt es eigentlich, dass die Uhren auf dem Mond schneller gehen als hier bei uns auf der Erde?
Ja, also das Zeitsignal ist abhängig von der Gravitation oder von der Schwerkraft und von der Geschwindigkeit. Also je schneller sie sich bewegen, desto langsamer gehen die Uhren. So, das ist jetzt bei den Größen, bei den Geschwindigkeiten ist es sehr, sehr gering. Aber wenn ich zum Beispiel präzise Navigation machen will, dann ist das schon relevant. Das heißt, ich muss die Uhr irgendwie synchronisieren. Diese Schwankungen sind auch nicht konstant. Also das ist schon eine technische Herausforderung. Also das Beste wäre, man hätte irgendwann mal eine Atomuhr auf dem Mond und könnte das Zeitsignal dort nutzen. Oder auf dem Mars zum Beispiel später. Das wird sicherlich auch irgendwann kommen. Aber man darf ja nicht vergessen, man hat ja schon alleine eine Laufzeit eines Signals von 1,3 Sekunden etwa von der Erde zum Mond. Also das muss ich alles korrigieren. Ja? Wenn ich jetzt einen Impuls gebe oder einen Befehl gebe, dann muss ich diese Laufzeiten einkalkulieren. Das wird, je weiter ich rausgehe, desto schwieriger wird das dann von der Erde aus zu machen. Deswegen muss ich irgendwie Standards haben, synchronisieren und die Bordsysteme oder alle Systeme entsprechend einstellen. Und am besten habe ich natürlich das Zeitsignal vor Ort.
Ein Erdentag hat 24 Stunden. So lange braucht die Erde, Pi mal Daumen, um sich um die eigene Achse zu drehen. Mhm. Hab mal nachgeguckt, der Mond braucht für eine Drehung um die eigene Achse etwa 4 Erdenwochen. Man könnte auch das, also diese Drehung, als Maßstab nehmen für eine Zeiteinteilung. Aber eigene Mondgesetze will die NASA da nicht schaffen?
Nee, also da wird man sich schon orientieren an dem, was man hat, nämlich an UTC, an der Universal Coordinated Time. Und es soll auch eine Lunar Coordinated Time geben, so ist es ausgerufen. Und das wird auch passieren.
Also eine LTC,
genau. Und das ist einfach nur eine technische Herausforderung und um sicherzustellen, dass sich alle, die Richtung Mond unterwegs sind, die da irgendwas machen, den gleichen Standard verwenden. Das ist auf der Erde ja quasi ähnlich und damit das alles operabel ist. Ja.
Nur haben wir ja auf der Erde verschiedene Zeitzonen. Ne?
Ja,
und bisher hieß es ja, die Europäische Union, auch das Parlament, hat ja die Abschaffung der Zeitumstellung schon lange beschlossen, vor Jahren. Mhm. Und es scheitert bisher daran, dass die 27 Mitgliedsländer sich nicht einigen können, wo es wann dann wie spät sein soll. Ob Zeitzonen eingeführt werden oder ob es eine einheitliche Winterzeit, eine Sommerzeit gibt für die gesamte Europäische Union. Ist das auf dem Mond genauso, dass die verschiedenen Raumfahrtnationen sich da erstmal einigen müssen? Weil China könnte ja auch sagen, wir wollen, dass es auf dem Mond immer so spät ist wie in Peking.
Das könnte natürlich passieren, ja. Das ist gut möglich. Gut, das wird sich zeigen, wie die Verhandlungen da laufen und wie viele sich dieser Initiative anschließen. Es ist so, dass für die westlichen Partner jetzt erstmal dieses Proposal oder dieser Vorschlag gilt oder nicht gilt, aber zumindest eine Grundlage ist, wo man sich dann einigt. Und ich gehe davon aus, dass also die Partner, die jetzt im Artemis-Programm sind, sich daran wirklich orientieren, weil das macht das Leben natürlich für alle damit einfacher, die irgendwie irgendwann auf dem Mond irgendwas zu tun haben oder tun möchten und von einer gewissen Zeitkoordination abhängig sind. Und was natürlich dann Partner wie China mal machen, das wird sich zeigen. Also das kommt sehr stark jetzt auf die Verhandlungen an, wer sich da anschließt, wer vielleicht auch mal einen Gegenvorschlag einbringt, wird sich zeigen, kann man heute nicht sagen. Aber ich denke, dass die westlichen Nationen, die Partner, die im Artemis-Programm unterwegs sind, sich dieser Initiative anschließen.
Sagt Oliver Schmidt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt bei den Profis auf Radio 1. Herr Schmidt, danke.
Volker Schmidt, ja.
Volker, habe ich, ja. Ich habe hier Oliver drin.
Alles gut.
Fehler, alles klar. Dann sage ich herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende.
Jo, tschüss.
Einer meiner liebsten Science-Fiction-Filme aus den 60er Jahren, bestimmt erinnern Sie sich auch noch dran, wenn Sie den jemals gesehen haben, das war Die fantastische Reise 1966. Da wird ein Medizinerteam mitsamt seinem U-Boot verkleinert und einem aus dem Ostblock übergelaufenen tschechischen Wissenschaftler injiziert. Wir erleben dann die Reise der Ärzte zum Gehirn des Patienten im Inneren seines Körpers mit. Da geht es um eine hochkomplexe Operation, die sich nur so durchführen lässt. Was heute bereits der Medizintechniker Felix Fischer macht, als Doktorand in der Abteilung Smart Technologies für die Tumortherapie am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, das kommt dem schon sehr nahe. Guten Morgen, Herr Fischer.
Guten Morgen.
Sie verkleinern keine U-Boote, aber Sie haben eine neue Methode entwickelt, um winzige medizinische Roboter im menschlichen Körper präzise verfolgen zu können. Zunächst mal Roboter im menschlichen Körper. Was sind das denn für Dinger?
Genau, also da handelt es sich um ganz kleine Geräte, die in den Körper eingeschleust werden können. Das ist zwar noch nicht jetzt so in der Praxis anwendbar, aber das ist, bewegt sich langsam darauf hinzu. Zum Beispiel zur Behandlung von Tumoren oder zur Bewegung von Medizin an den Ort, wo es hingehört.
Also Medikamente zielgerecht dorthin platzieren, wo die hin muss.
Genau.
Mhm. Aber tatsächlich auch Operationsroboter, die also wirklich irgendwas rumschnibbeln bei mir im Körper, ist das Science Fiction oder gibt's das schon?
Nee, das gibt's schon. Also zum Beispiel gibt's Endoskope, da werden kleine Scheren durchgeschleust und dann können damit unter anderem zum Beispiel auch Nierensteine entfernt werden. Die werden dann rausgesaugt und kleingeschnitten mit einem Laser, das gibt's zum Beispiel.
Aber bislang ist das alles kabelgebunden, richtig?
Genau, das ist kabelgebunden momentan noch.
Und was Sie weiterentwickeln wollen, ist eine Möglichkeit, Roboter quasi nicht kabelgebunden in den Körper einzuschleusen. Welche Vorteile hat das, wenn da kein Kabel dran hängt?
Also das ist ganz einfach, es ist weniger invasiv, das heißt der Patient selbst wird weniger davon mitkriegen, was gerade passiert im Körper und gleichzeitig ist es natürlich auch dann eine Herausforderung herauszufinden, wo sich dieses Gerät oder dieser kleine Roboter gerade befindet.
Und genau da sind wir bei Ihrer Forschung, denn das war bislang schwer, den Weg dieser Roboter durch den Körper darzustellen in bildgebenden Verfahren. Da ist also der Chirurg mit seinem Joystick und will den steuern, aber Sie brauchen ja auch einen Bildschirm, um zu wissen, wo ist der gerade? Warum ist das so schwer?
Genau, also erstens, die Roboter werden immer kleiner. Also wir bewegen uns jetzt noch nicht auf dem Bereich der Nanotechnologie mit unserer Forschung, aber es geht schon unter den Millimeterbereich. Und da kommen MRT zum Beispiel, Magnetresonanztomographie, die kommt zeitlich auch an ihre Grenzen, also was die Geschwindigkeit der Lokalisierung angeht. Also der Roboter muss ja ständig unter Kontrolle sein, der darf ja nicht irgendwie wegschwimmen, wenn er sich zum Beispiel in der Blutbahn befindet. Und da muss man eben aufpassen, dass man immer die volle Kontrolle über den Roboter hat. Und sobald zum Beispiel das Signal mal weg ist, dann muss man den Roboter auch wiederfinden. Und bildgebende Verfahren selbst benötigen auch relativ große Geräte, zum Beispiel ein MRT, das füllt den ganzen Raum und deswegen ist es immer ein bisschen kompliziert, da auch dann selber zu hantieren mit diesen Robotern.
Und was machen Sie nun anders? Was ist Ihre Entwicklung?
Genau bei uns, wir haben ein ganz kleines kabelloses Gerät in Erbsengröße entwickelt, womit man die Position sehr exakt und genau bestimmen kann, also von diesem Gerät selbst. Und also der Vorteil ist natürlich, dass wir mit unserer Technik haben wir alle Raum- und Winkelkoordinaten, das heißt, wir wissen genau, wo ist die Position und wie ist die Orientierung von unserem kleinen Roboter im Körper? Und die Position ist extrem genau unter der Breite eines Haares, wenn man sich das noch vorstellen kann. Und das relativ große Distanz über 10 Zentimeter. Das klingt jetzt nach nicht viel, aber im Körperinneren, da sind 10 Zentimeter schon relativ viel. Ja, und wir brauchen jetzt keinen ganzen Raum wie beim MRT.
Und wie bewegt sich das vorwärts? In Erbsengröße, da passt es ja in keine Vene, keine Arterie rein.
Das ist noch momentan eine Schwierigkeit. Es ist noch zu groß, eindeutig. Aber man kann es natürlich nicht nur für als unabhängigen kleinen Roboter benutzen. Man kann es natürlich auch selbst an Endoskope oder andere Geräte anheften. Und damit kann man diese Geräte dann wiederfinden.
Mit welchem System genau funktioniert dieses Gerät?
Das ist eine kleine Kapsel, die ist in hohl. Und in dieser Kapsel befindet sich ein kleiner Balken. Und an diesem Balken ist ein kleiner Magnet angeheftet. Dieser Magnet ist 1 Millimeter groß. Und dieser Magnet kann angeregt werden zu einer Schwingung. Und dann schwingt er extrem schnell mit 100 Schwingungen pro Sekunde ungefähr. Diese Schwingung erzeugt dann ein Signal. Und das kann außerhalb des Körpers gemessen werden und dann gibt es eine bestimmte Form von diesem Signal und das kann man dann mit Magnetsensoren messen und dann am PC in Echtzeit auswerten.
Tolle Erfindung. Ab wann ist die einsatzbereit?
Das ist eine ausgezeichnete Frage. Das ist noch nicht in ganz ferner Zukunft, aber es wird bestimmt noch einige Jahre dauern.
Mehr zum Thema Dienstag auf allen Kanälen zum ARD-Thementag Medizin der Zukunft. Da gibt es dann auch einen Dokumentarfilm von Eckart von Hirschhausen, produziert vom RBB, und die Zukunft der Charité. Die können Sie jetzt schon bewundern in der 4. Staffel von Charité. Da geht es dann ins Jahr 2049 und womöglich ist Felix Fischer dann Klinikdirektor. Noch aber ist er Doktorand in der Abteilung Smart Technologies für die Tumortherapie am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Herr Fischer, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Danke für Ihr Interesse.
Ungleichheiten können einem ganz schön den Tag verderben, wenn Sie etwa feststellen, dass Ihre Kollegin für die gleiche Arbeit mehr Geld kriegt als Sie, dann macht Ihnen das ziemlich schlechte Laune. Wenn Sie aber als Schüler von den Lehrern ungleich behandelt werden, also wenn etwa der kleine Mustafa schlechtere Noten kriegt als sein gleich guter Klassenkumpel Leo, dann kann das sogar Folgen haben für ein ganzes Leben. Wie erkennt man Ungleichheiten im Bildungssystem und was kann man dagegen tun? Das sind Fragen, die werden gestellt auf der Inequality-Konferenz kommende Woche an der Uni Konstanz. Dort ist die Professorin für Mikrosoziologie Dr. Claudia Diehl Co-Sprecherin des Exzellenzclusters Die politische Dimension von Ungleichheit. Frau Diehl, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wie wird Ungleichheit von Schülern im Bildungssystem wahrgenommen? Das ist Ihr Projekt. Ich nehme an, das Wort wahrnehmen, das zeigt schon, Ungleichheitserfahrungen sind zunächst mal zutiefst subjektive Empfindungen, richtig?
Genau, und genau für die interessieren wir uns in diesem Projekt. Es gibt ja in Deutschland, kann man sagen, so seit dem Jahr 2000, seit dem sogenannten ersten PISA-Schock, da ist also die Forschung zu Bildungsungleichheiten geradezu explodiert. Da gibt es also unzählig viele Studien, ein sehr elaboriertes Forschungsfeld. Und uns ist irgendwann aufgefallen, naja, wie unfair sich eigentlich die Kinder selber behandelt fühlen, darüber weiß man noch gar nicht so viel. Und deswegen haben wir dieses Projekt, dieses Peer-Fair-Projekt gestartet und haben in Deutschland in verschiedenen Bundesländern 3000 Schülerinnen und Schüler gefragt.
Geht es Ihnen auch darum abzugleichen, ob die Wahrnehmung von Ungleichheit auch der tatsächlichen Ungleichheitsbehandlung entspricht, wenn man das überhaupt messen kann?
Genau, da haben Sie gleich die eigentlich größte Herausforderung angesprochen, wenn man sich für Ungleichheitswahrnehmungen interessiert. Die bestehen im Prinzip immer, kann man sagen, so aus zwei Teilen. Zum einen Teil, wenn ich mich ungleich behandelt fühle, egal wo im Leben, egal in welchen Situationen, wir machen ja alle diese Erfahrungen eigentlich ständig, dann gibt es immer einen Teil oder meistens einen Teil, wo man sagen kann, da bin ich tatsächlich unfair behandelt worden. Und einen anderen, der aber auch viel damit zu tun hat, dass es zum Beispiel mir besser geht, wenn ich sage, ich habe eine bestimmte Wohnung nicht bekommen, ich habe eine schlechte Note gekriegt, ich werde schlechter bezahlt als meine Kollegin, von dem ich sagen kann, ja, das interpretiere ich als Ungleichbehandlung, weil es mir dann besser geht. Da muss ich mich nicht damit auseinandersetzen, dass ich vielleicht tatsächlich nicht so gut bin wie meine Kollegin und deswegen weniger verdiene. Und das auseinander zu dividieren, das ist zum Beispiel gerade, wenn es bei Noten geht, wenn es um Noten geht, ziemlich schwierig. Und das ist ja so, sage ich mal, die Währung im Bildungssystem. Bei Noten natürlich. Ja,
genau, wir hatten neulich hier eine Studie, die gezeigt hat, dass Lehrer grundsätzlich Jungs in Mathe bessere Noten geben, tendenziell, als es dem tatsächlichen Lernerfolg entspräche. Und Mädchen kriegen bessere Noten in Sprachen. Also Geschlechterstereotype spielen da eine große Rolle. Aber wie ich von Ihnen erfahren habe, auch der Migrationshintergrund, ne?
Genau. Wir haben uns praktisch angeguckt, wie gerecht finden eigentlich Kinder ihre Noten. Und den zweiten Outcome, den wir uns angeguckt haben, ist, finden eigentlich Kinder, dass sie auf dem richtigen Schultrack gelandet sind. Wir haben ja in Deutschland ein mehrgliedriges Bildungssystem und wir haben vor allen Dingen geguckt, die Kinder, die nicht aufs Gymnasium gehen, finden die eigentlich, dass sie eigentlich aufs Gymnasium gehören. Und wir haben bei beiden Größen, sowohl bei den Noten als auch bei dem besuchten Schulzweig festgestellt, dass sich Kinder mit Migrationshintergrund deutlich häufiger unfair behandelt fühlen als deutsche Schülerinnen und Schüler.
Hm. Ist das denn etwas, ich war lange nicht mehr an der Schule und weiß gar nicht, wie das System aktuell ist, ist das nicht etwas, gegen das sich die Eltern wehren können, gegen eine Empfehlung der Lehrer?
Ja, die Eltern können mittlerweile in vielen Bundesländern, müssen sie diesen Empfehlungen nicht folgen, aber das ist gar nicht, und da kann man lange drüber streiten, ob das eigentlich das System insgesamt fairer gemacht hat. Mhm. Was man sieht, das ist aber nicht meine eigene Forschung, ist dann, dass vor allem akademisch gebildete Eltern sich über diese Empfehlungen hinwegsetzen, wenn das Kind keine Gymnasialempfehlung bekommt. Aber wir haben uns tatsächlich für die Sicht der Kinder interessiert. Und was man da auch sagen muss, sowas geht immer leicht unter bei diesem Fokus auf Unfairness. Die allermeisten Kinder finden ihre Noten sehr fair, fühlen sich von ihren Lehrerinnen und Lehrern respektvoll und fair behandelt. Und die allermeisten Kinder denken auch, dass sie auf dem richtigen Schulzweig gelandet sind.
Ich hoffe,
aber wir sehen eben auch, dass das bei Migrantinnen und Migranten seltener der Fall ist als bei deutschstämmigen Kindern.
Aber trotzdem, das Lob an die Lehrer können wir erstmal weitergeben. Die meisten fühlen sich fair behandelt. Welche Rolle spielt Klassismus? Also wächst die Wahrnehmung von Ungleichheit im selben Maße, wie mein Klassenstatus sinkt, mein sozialer Status?
Ja, wir sehen generell, und vielleicht sieht man das besonders deutlich im Bildungssystem, dass sich vor allen Dingen die, die schlechte Noten haben und die eben auf niedrige Schulzweige gehen, unfair behandelt fühlen. Und beide Größen haben natürlich viel mit der elterlichen Bildung und insofern mit dem Klassenhintergrund zu tun. Wir haben aber tatsächlich das rausrechnen können, indem wir Kinder vergleichen konnten, zwar mit und ohne Migrationshintergrund, die eine ähnlich gebildete Eltern haben. Und auch da sehen wir trotzdem noch, dass sich Kinder mit Migrationshintergrund unfairer behandelt fühlen. Das liegt zum einen daran, gibt es verschiedene Antworten, dass sie tatsächlich auch schlechtere Noten haben und häufiger auf niedrigen Schulzweigen landen. Es liegt aber auch so ein bisschen daran, dass sie häufig sehr ambitionierte Eltern haben. Und ich sage mal, für ein Kind ist es natürlich besonders naheliegend, sich unfair behandelt zu fühlen, wenn es die hohen Ansprüche der Eltern denen nicht genügen kann. Wir sehen aber auch, dass sich Kinder mit Migrationshintergrund nicht ganz so gut selber einschätzen können. Wenn es um die Frage geht, sind sie eigentlich auf dem Schulzweig, auf dem sie zum Beispiel aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten gehören.
Wie wird Ungleichheit von Schülern im Bildungssystem wahrgenommen? Ein Projekt der Mikrosoziologin Dr. Claudia Diehl, die ist Co-Sprecherin des Exzellenzclusters, die politische Dimension von Ungleichheit an der Universität Konstanz und tritt dort nächste Woche auch auf bei der Inequality-Konferenz. Frau Diehl, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne. Schönen Tag.
Ihnen auch. Ja, was soll ich sagen? Es ist an der Universität Erlangen eine Studie entstanden, da wollten die rausfinden, warum Teenager anfangen zu müffeln, nachdem sie halt das Kindalter verlassen haben. Und normalerweise hätte ich in diesem Fall gesagt, die Studie ist eigentlich zu klein, weil die haben dreimal je 6 Kleinkinder getestet und 6 Teenager und wollten dann die Unterschiede messen, die olfaktorischen und rausfinden, wonach riechen Teenager eigentlich wirklich. Aber das Thema war so schön, dass ich gedacht habe, das geben wir mal einem, der bestimmt Spaß daran hat, diese Studie zu lesen.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Einen hoffentlich nach Blumen, Rosen und irgendwelchen Sachen, die richtig gut riechen, duftenden Morgen wünsche ich dir, lieber Marc.
Ja, wohlriechende Grüße zurück, obwohl es ja angeblich so ist, dass in der Jugend der Geruch hässlicher werden soll, ne?
So ist es. Also ich habe jetzt Folgendes gelernt, dass Kinder, wenn die im Kinderzimmer zusammenspielen, einigermaßen okay duften. Sobald die aber älter werden und in die Pubertät kommen, kommt da ein Geruch aus dem Jugendzimmer, den die Eltern meistens als, sagen wir mal, nicht besonders angenehm empfinden. Und jetzt hat sich tatsächlich eine Uni rangesetzt und hat gesagt, das untersuchen wir mal. Fantastisch. Was haben die genau gemacht?
Genau, und es war sogar mal eine deutsche Studie, das ist ja nicht ganz so oft bei uns hier in den Profis. Das war die Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen, dann die Technische Universität in Dresden und sogar das Fraunhofer-Institut in Freising. Und die haben an verschiedenen Körperstellen, bei Freiwilligen natürlich, erstmal bei Kindern, da gab es auch schon Studien zu, haben die so kleine Pads draufgetan, also so, wie soll man sagen, wie so Baumwollstückchen. Die mussten die eine Zeit lang tragen, durften natürlich vorher keine parfümierten Dinge benutzen, also irgendwie Deos oder Seifen, die nach irgendwas riechen. Und haben dann festgestellt, bei Kindern, was die Eltern eigentlich immer angenehm finden bei kleinen Kindern, riecht das Ganze gut. Das kann auch mal ein bisschen seifig riechen, nach Dekanal zum Beispiel oder nach Karton, was aber auch nicht unangenehm ist, oder eben aber auch nach Zitrus oder auch tief, so wie wenn man Dinge in heißes Öl schmeißt, ne? Also so völlig merkwürdiger Geruch und metallisch. Das ist alles okay, aber bei Jugendlichen ändert sich das auf einmal. Ich will direkt mal dazu sagen, warum die Natur das vielleicht so eingerichtet hat, sagen die Kollegen und Kolleginnen. Es könnte sein, damit überhaupt nicht erst der Gedanke aufkommt, dass sexuelle Beziehungen innerhalb der Familie aufkommen. Das soll vielleicht der Sinn sein, dass mit dem Erwachen der körperlichen Sexualität das unterbunden wird durch Gerüche, die jetzt auf den ersten Blick für mich sich ganz gut angehört haben. Zum Beispiel fruchtig oder wie Wachs oder auch schon, wie wir schon kennen, seifenartig, korianderartig. Aber dann kommt eben was dazu, was bei den kleinen Kindern noch nicht der Fall ist, nämlich zum Beispiel ein käsiger Geruch oder ein ziegenartiger Geruch oder ein pilzartiger Geruch. Das Ganze gemischt, wer das mal nachkomponieren möchte zu Hause, mit dem Geruch von Veilchen und von Beeren. Also nicht den Tieren, sondern den, die man essen kann, den kleinen fruchtigen. Also gut, es ist eine irre Mischung. Bitte? Ja, das. Also es ist wirklich eine irre Mischung. Und dann ganz am Ende, das wollte ich mir jetzt aufheben, bis zum Schluss kommen noch zwei Sachen dazu, die jetzt sehr umstritten sein werden. Es ist noch eine Mischung, die dazu kommt, nämlich eine Pfirsich, Sellerie und Kot. Also das ist natürlich hart und kein Wunder, dass es dann aus dem Jugendzimmer manchmal ein bisschen komisch riecht. Ne?
Ist nicht der eigentliche Grund, dass Teenager komisch riechen, die Verweigerung von Seife?
Ja, das könnte man denken. Hier in diesem Fall könnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer natürlich da ums Waschen rumrum gedrückt haben, weil sie sollten ja sowieso sich so wenig wie möglich mit riechenden Stoffen waschen. Und natürlich wurde das auch nicht im Labor gemacht. Also die wurden jetzt nicht tagelang im Labor gehalten, sondern sollten halt eben zu Hause unter ihren Hemden diese entsprechenden geruchsaufnehmenden Stücke Stoff tragen. Also insofern, es könnte natürlich noch sein, hier könnte man neue Studien machen. Ich will noch mal kurz sagen, wonach die ganz Neugeborenen riechen, also die ganz frisch Neugeborenen in den ersten zwei Tagen. Das können ja dann alle mal selber ausprobieren. Die riechen zum Beispiel nach Lavendel, nach Weinfuselöl und nach Hopfen. Also insofern,
sehr, sehr schön.
Bitte probieren Sie es zu Hause einmal aus und testen Sie das, was der Stefan auch gerade richtig angemerkt hat. Vielleicht waschen sich die Jugendlichen einfach nicht. Können natürlich auch sein.
Und ich habe jetzt auf jeden Fall eins gelernt. Es kann sein, dass dieser strenge Geruch die Eltern davon abhalten soll, ihre pubertierenden Jugendlichen zu vernaschen, um es jetzt mal so ganz politisch inkorrekt auszudrücken. Also man will Sex in der Familie vermeiden, ist eine Vermutung. Aber gibt es auch eine biologische Erklärung für diesen komischen Geruch von Teenagern?
Also ich glaube, da gibt es noch viele andere mögliche Erklärungen, die dann alle ineinander greifen, wie das in der Biologie oft so ist. Natürlich mit dem körperlich-sexuellen Erwachen stellt sich natürlich auch die Hormonproduktion um. Die erzeugt dann wieder zum Beispiel Moschusgerüche, können dadurch entstehen und vieles mehr. Und was viele vergessen, wir haben ja mehr Bakterien auf und im Körper als Menschenzellen. Wir haben mehr Bakterienzellen als Menschenzellen auf und im Körper. Und die erzeugen auch alle wieder ihre eigenen Gerüche. Das wiederum ist von der Nahrung abhängig. Und da kann es natürlich sein, dass die Jugendlichen sich jetzt anders ernähren, als sie das noch als Kinder gemacht haben, wo Mama und Papa immer das Essen auf den Tisch gestellt haben.
So, ab sofort also für die Teenager nur noch Weichspüler.
Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Alzheimer, das ist eine von den vielen Krankheiten, um die wir alle hoffen, drumherum zu kommen eines Tages. Die ersten Symptome kommen meist, wenn wir gerade in Rente gehen, wenn also das schöne Leben erst anfängt. 25 Millionen Menschen weltweit sind von Demenz betroffen und die meisten davon haben Alzheimer. Eine relativ neue App soll nun dabei helfen, die Krankheit möglichst früh zu erkennen. Wie gut oder schlecht die App das schafft, hat Dr. David Berron untersucht. Er leitet die Forschungsgruppe Klinische kognitive Neurowissenschaften am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen in Magdeburg. Und er ist Mitbegründer des Magdeburger Unternehmens Neotief. Herr Berron, guten Morgen, guten Tag erstmal.
Guten Tag, freue mich hier zu sein.
Ja, eine Frage. Neotief hat diese App entwickelt, vertreibt sie und will damit Geld verdienen. Sie sind quasi Mitgründer und Mitbesitzer der App-Firma, machen eine Studie über diese App an einem vom Bundesbildungsministerium finanzierten Forschungszentrum. Das kommt mir komisch vor.
Genau. Also wir haben die App, die Grundlagen für die App am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen gelegt. Und die mit dem Startup Neotief, was ich wie gesagt mitgegründet habe, dann quasi in die Anwendung gebracht. Und das ist tatsächlich ja eine große Herausforderung in dem wissenschaftlichen System, dass viele wissenschaftliche Innovationen es dann eigentlich gar nicht in die Anwendung schaffen. Deswegen ist es quasi immer häufiger notwendig, dass es quasi die Zusammenarbeiten dann mit Unternehmen gibt, die diese Möglichkeiten haben.
Nee, das verstehe ich. Aber eine Studie mitzuleiten, in der quasi untersucht wird, ob diese App was taugt oder nicht, die Ihnen ja gehört, da ist da nicht ein Interessenskonflikt?
Genau, da ist ein potenzieller Interessenskonflikt, den man sich absolut bewusst sein muss, den man auch reflektieren muss. Generell ist in solchen Studien aber natürlich nicht so, dass ich alleine die Forschung mache, sondern das sind immer quasi Teams aus verschiedenen Kohorten, in dem Fall die Studie, um die es jetzt gerade eben geht, quasi ein Forscherteam der Universität Madison in Wisconsin in den USA, aber auch natürlich ein großes Konsortium aus Wissenschaftlern des Deutschen Zentrums für neurodegenerative Erkrankungen. Auch da ist natürlich wichtig, dass die Daten nach vorher spezifizierten Vorgaben erhoben werden, dass die Daten allen Kollegen zur Verfügung steht, die sie natürlich auch angucken und auswerten können und dass man dann die Daten gemeinsam diskutiert und zu Schlussfolgerungen kommt. Genau, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, wenn man eben selber auch noch mit einem Interessenskonflikt involviert ist.
So ein bisschen wie sich selbst Noten geben, habe ich den Eindruck.
Nicht unbedingt, weil es eben tatsächlich eine Teamleistung hier ist. Genau, die Daten über ein sehr spezialisiert oder ein sehr standardisiertes System erhoben werden, quasi vom DZNE in der klinischen Plattform aufgearbeitet werden und von da an Wissenschaftler inklusive dann eben mir verteilt werden und die wir dann gemeinsam auswerten.
Wie funktioniert diese App?
Genau, also der Ansatzpunkt an der App ist, dass die Testverfahren, die es momentan gibt in der hausärztlichen Versorgung, die sind grundsätzlich gar nicht unbedingt für die Erkennung der frühen Stadien der Alzheimer-Erkrankung, also der leichten kognitiven Beeinträchtigung entwickelt worden, sondern für spätere Demenzphasen. Und die Forschung, die wir in den letzten Jahren am DZNE und auch im gesamten Forschungsfeld gemacht haben, hat uns sehr viel mehr gezeigt, wie sich die Alzheimer-Erkrankung auf spezifische Netzwerke im Gehirn auswirkt. Das Ziel war jetzt quasi, dieses Wissen zu nutzen, um Tests zu machen, die noch spezifischer für die Alzheimer-Erkrankung sind. Mhm. Und das Ergebnis sind quasi visuelle Gedächtnistests. Das heißt, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sehen quasi Bilder von Landschaften, aber zum Beispiel auch von Räumen, die mit Objekten gefüllt sind, und müssen sich die so genau wie möglich einprägen. Und dann nach einer gewissen Zeit sehen sie die Bilder noch einmal, diesmal allerdings mit einer kleinen Veränderung und müssen dann entdecken, wo diese Veränderung ist oder ob da vielleicht sogar keine ist.
Das könnte ja ein Arzt auch ohne App machen. Was sind die Vorteile der App?
Genau, die Vorteile der App sind, dass wenn das quasi, also die eine Herausforderung in der hausärztlichen Versorgung ist, dass die Tests, die momentan da sind, vielleicht noch nicht ganz so gut sind. Die andere Herausforderung ist allerdings, dass man natürlich sehr wenig Zeit hat und dass in der kurzen Zeit eben nur ein Kurztest gemacht werden kann, der aber dann auch nur repräsentativ für unsere kognitive Leistung in dem Moment ist. Das bedeutet, wenn wir schlecht geschlafen haben, besonders aufgeregt sind, weil wir in einer Testsituation sind, kann das natürlich Einfluss auf das Testergebnis haben. Mit den digitalen Tests haben wir jetzt die Möglichkeit, den Patienten und Patientinnen einen Test an die Hand zu geben, den sie zu Hause durchführen können, in einer Umgebung, in der sie sich wohlfühlen, vielleicht mit weniger Aufgeregtheit. Aber vor allem, und das ist der große Vorteil, können sie diesen Test wiederholt mehrfach durchführen. Das heißt, mal an einem Tag, wo sie besonders fit sind, mal vielleicht an einem Tag, wo sie vielleicht nicht so besonders fit sind. Aber am Ende gibt es quasi einen Summenwert, der wahrscheinlich repräsentativer für die tatsächliche kognitive Leistungsfähigkeit ist.
Was genau sagt dieser Summenwert aus? Ist das so eine Art Score wie nach Psychotests, also 40% Wahrscheinlichkeit, dass du Alzheimer kriegst ab 70?
Nee, also der Test wird aufbereitet oder die Einzelergebnisse werden aufbereitet in einen Summenscore. Der Summenscore wird dann quasi verglichen mit der Normstichprobe, also mit Menschen, die keine leichte kognitive Beeinträchtigung haben und die Tests auch schon durchgeführt haben. Und dann wird quasi ein statistischer Wert ermittelt, der angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass man unter einem oder über einem Cut-off liegt für das Vorliegen einer leichten kognitiven Beeinträchtigung.
Um nun rauszufinden, ob diese App wirklich was taugt oder nicht, müssten Sie eigentlich 10, 20 Jahre warten, bis dann die Krankheit sich entweder entwickelt hat oder nicht entwickelt hat, oder?
Genau, die Frage hier ist ja quasi, dass wir die leichte kognitive Beeinträchtigung feststellen wollen. Die liegt tatsächlich in dem Moment vor. Aber ich glaube, was Sie meinen, ist, dass die leichte kognitive Beeinträchtigung mit einem erhöhten Risiko für eine Alzheimer-Demenz in der Zukunft einhergeht. Das ist dann was, was quasi die weiterführende Diagnostik ergibt. Wenn also ein auffälliger Test mit der App ermittelt worden ist von den Hausärzten, dann kann eine Weiterüberweisung zu den Fachärzten oder spezialisierten Gedächtnisambulanzen erfolgen, wo dann quasi genauer ausgeschlossen werden kann, ob es eventuell andere Gründe als eine Alzheimer-Erkrankung für diese frühen Beeinträchtigungen, die ja schon messbar sind, gibt. Oder ob es tatsächlich sehr wahrscheinlich ist, dass eine Alzheimer-Erkrankung zugrunde liegt.
Also merken Sie sich diesen Namen Neotiv, N-E-O-T-I-V. Da können Sie googeln, da finden Sie mehr Informationen darüber. Und zu Risiken und Nebenwirkungen, wie heißt es immer so schön, fragen Sie, wie heißt der neue Spruch? Haben Sie den drauf? Es ist ja nicht mehr, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, ne?
Fragen Sie Ihren Arzt, Ihre Ärztin oder Apotheker oder Apothekerin.
Und dann wissen Sie, ob das was für Sie ist. Ich sage erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank an den Leiter der Forschungsgruppe Klinische Kognitive Neurowissenschaften am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Magdeburg, Dr. David Berron. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank, schönes Wochenende.
Ihnen auch.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Die Sonne macht Geräusche. Das Licht unserer Sonne können wir Tag für Tag gut sehen. Doch die Sonne ist nicht nur sichtbar, sondern auch hörbar. Die Geräusche, die das Zentrum unseres Sonnensystems erzeugt, haben NASA-Wissenschaftler auch für menschliche Ohren hörbar gemacht. Zu hören ist ein sanftes Brummen. Für die Astronomen sind vor allem die leichten Schwankungen in den solaren Schallwellen interessant. Sie verraten einiges über die Vorgänge im Sonneninneren.
Radio 1. Nur für Erwachsene.